Schwere Jahre 1918 bis 1933. Nach vielen Wochen voller innerer Unruhe raffte ich mich auf und bewarb mich zur weiteren Verwendung im Vorbereitungsdienst, um die zweite juristische Staatsprüfung abzulegen. Im März 1919 wurde ich für einige Monate dem Landgericht Zwickau zugewiesen. Im Sommer hatte ich den Vorbereitungsdienst bei einem Anwalt abzuleisten. Ich wählte die Kanzlei Hertel und Windisch in Dresden. Diese Rechtsanwälte nahmen niemals eine anrüchige Sache an und arbeiteten grundsätzlich nicht in Strafsachen. Nach jahrelanger Frontsoldatenzeit fielen mir allerdings das Stillsitzen am Schreibtisch und die Beschäftigung mit geistigen Dingen immer noch sehr schwer. Dazu ließ mich die politisch bewegte Zeit nicht zur Ruhe kommen. Der sogenannte Frieden von Versailles traf jeden vaterländisch empfindenden Menschen bis ins Mark, so auch mich. In Versailles trafen 1919 die Außenminister der 27 Siegerstaaten zusammen. Volksvertreter Deutschlands wurden jedoch zu den Gesprächen nicht zugelassen. Verhandelt wurde einzig und allein über die Kriegsziele der Sieger, also über die Verteilung ihrer Beute. Deutschland musste schwer bluten. Weitere Opfer blieben uns dabei nur erspart, weil England einen zu großen Machtzuwachs Frankreichs zu verhindern wusste und weil US-Präsident Wilson die Gier der anderen Sieger bremste. Holland wurde das Emsland angeboten, doch die Niederländer, die am Krieg nicht teilgenommen hatten, blieben fair und lehnten ab. Im Mai wurden die von den Siegern festgelegten Bedingungen erstmals der deutschen Delegation eröffnet. Dass dieser Vertrag von Versailles diktiert war und nicht verhandelt wurde, blieb sein großer Makel. Elsaß-Lothringen fiel an Frankreich. Die Provinzen Posen und fast ganz Westpreußen sowie das oberschlesische Industriegebiet an Polen. Das Memelland an den Völkerbund, das Hultschiner Ländchen an die Tschechoslowakei und Nordschleswig an Dänemark. Mit dem Vertrag verlor Deutschland seine Kolonien, die Hoheit über seine Binnenwasserstraßen und die Lüfte. Die Streitkräfte wurden drastisch reduziert. U-Boote und schwere Artillerie waren für Deutschland zukünftig verboten und eine 50 Kilometer breite Zone rechts des Rheins wurde für das deutsche Militär gesperrt. Den größten Teil der Handelsflotte und der Goldreserven händigte man an die Sieger aus, nebst einem Großteil der jährlichen Kohleförderung und der Kalk-, Zement- und Benzinproduktion. Landwirtschaftsmaschinen, Eisenbahnwaggons, viele tausend Lokomotiven und Lastkraftwagen mussten abgegeben werden. Das gesamte deutsche private Auslandsvermögen und unzählige Industriepatente wurden konfisziert. Im Deutschen Reich war man tief bestürzt und tief enttäuscht. Alle Staaten, die am Krieg teilgenommen hatten, außer Amerika, waren abgekämpft und hatten diesen Frieden dringend nötig. Die Verluste bei den Gegnern waren immerhin ein Drittel höher als die eigenen. Deutsche Truppen standen noch in Frankreich und kein einziger Franzose oder Brite war bis nach Deutschland vorgedrungen. Nur Deutschland hatte vor dem Waffenstillstand Vorleistungen für den Friedensschluss gebracht. Wir zogen die Truppen zurück und begannen damit, sie aufzulösen. US-Außenminister Lansing äußerte sich 1919 nach Abschluss dieses Vertrages mit folgenden Worten: Wir haben einen Friedensvertrag, aber er wird keinen dauerhaften Frieden bringen. Im Land herrschten Unruhe und Unsicherheit. Die staatliche Gewalt setzte sich nur schwer durch. In der Nationalversammlung in Weimar tobte der Parteienkampf. Kurz, es waren düstere Zeiten. Ende des Jahres gab es für mich wieder einen Lichtblick, denn ich bestand mein zweites juristisches Staatsexamen. Es war mein Weihnachtsgeschenk an meine Eltern. Nun musste ich mich für einen Beruf entscheiden. Den mir angebotenen Eintritt in die Justiz lehnte ich aus persönlichen Gründen ab. Zu meinem Glück war ich mit dem Dresdner Polizeipräsidenten Dr. Grille bekannt und so erhielt ich durch dessen Vermittlung 1920 meine Einberufung ins Polizeipräsidium Dresden. Hier war ich für Theater, Film und Gewerbesachen, allgemeine Polizeisachen, Ausländer- und Passsachen und später für Spionageabwehr zuständig. Mitte der 1920er Jahre sollte ich Leiter der Spionageabwehr in Sachsen werden. Eine Wohnung fand ich bei dem Kunstmaler Professor Ufer und seiner Frau im Haus Terrassenufer 27. Bei der Wahl des Zimmers war für mich ausschlaggebend gewesen, dass mein Vermieter Künstler war. Als Frau Ufer mir damals die Tür in einem grünen Krinolinenkleid öffnete, da sie ihrem Mann gerade Modell stand, war mir sofort klar, dass diese Umgebung für mich die richtige war. Vom ersten Tag an fühlte ich mich bei Ufers ausgesprochen wohl. Täglich genoss ich den wundervollen Blick von der Wohnung auf die berühmte Silhouette meines geliebten Dresdens. In der Stadt blühten das Leben und die Kultur. Meine ausgedehnten Spaziergänge führten mich vorbei am barocken Zwinger, dem Neumarkt, der Semperoper und der Hofkirche. Manchmal wagte ich mich aber auch weiter bis in die prächtigen Villenviertel von Blasewitz und Loschwitz oder schlenderte durch die Weinberge bei Radebeul. Am beeindruckendsten fand ich Oberloschwitz, wo man 1895 eine Standseilbahn gebaut hatte, auf die 1901 eine Schwebebahn folgte. Eine bahnbrechende Neuerung der damaligen Zeit. Dresden wurde wegen seiner Kunstsammlungen, seiner barocken und mediterran geprägten Architektur, aber auch seiner malerischen und klimatisch begünstigten Lage im Elbtal auch Elbflorenz genannt. Ein treffender Spitzname. Der Blick auf die Elbe, die Türme, das Schloss, die Frauenkirche, die Brühlsche Terrasse, die Ministerien und das japanische Palais waren jedes Mal ein Augenschmaus. Oft saß ich gegen Abend zusammen mit Professor Ufer auf dem Balkon und erfuhr dabei so einiges aus seiner Zeit an der Kunstakademie. Er war mit vielen großen Namen bekannt und pflegte Kontakte zu einer ganzen Reihe bedeutender Persönlichkeiten aus dem Kunstmetier. Über Ufer lernte ich Professor Dorsch kennen. Er war Professor an der Kunstakademie und Vorsitzender des Sächsischen Kunstvereins. Mit beiden Künstlern habe ich viele anregende Stunden verbracht. Durch den Umgang mit ihnen bekam ich eine nähere Beziehung zur Malerei und Bildhauerei. Ausgezeichnete Schauspielvorstellungen und Konzerte ließen mich die Schwere des Alltags immer wieder vergessen. Erwähnenswert ist noch ein Erlebnis mit Herrn von Baumann. Dieser hielt einen Löwen in seiner Dresdner Wohnung, der gelegentlich ahnungslose Besucher erschreckte. Als er eines Tages den Dackel eines Bekannten beim Spielen mit der Pranke verletzte, beschwerte sich der Hundebesitzer mit gutem Recht. Daraufhin wurde von Baumann auferlegt, einen Zwinger für den Löwen zu bauen. Es war ihm jedoch zuwider, das noble Tier in einen Käfig zu stecken, also schenkte er es lieber dem Dresdner Zoo. Immer, wenn von Baumann den Löwen dort besuchte, kam er zu ihm und wollte von ihm gestreichelt werden. Er erkannte ihn immer wieder. Eine Zeit lang besuchte ich zweimal die Woche die Oper, und vor allem die Klassikervorstellungen des Schauspielhauses boten für mich nach wie vor hohe Kultur. Ich lernte den Oberspielleiter Georg Kiesau und den früheren Hofschauspieler Paul Paulsen kennen. Mit ihm und seiner Gattin, die jüdischer Abstammung war, verbrachte ich viele frohe, aber auch ernste Stunden. Als Referent für Theater- und Filmwesen beim Polizeipräsidium stand ich auch in dienstlicher Beziehung zu ihm, da er Bezirksobmann der Deutschen Bühnengenossenschaft für Sachsen war. Die Kultur lenkte mich von der harten Realität ab. Inflation und Arbeitslosigkeit bildeten den Gesprächsstoff der Menschen auf den Straßen, die in dichten Kreisen beisammenstanden. Wir erhielten an manchen Tagen zweimal Gehalt, das aber oft kaum für den Kauf eines Brotes genügte. Alles stürzte sich wie wild auf den Kauf von Sachwerten. Da aber die Geschäftsinhaber die Preise entsprechend erhöhten, wurde auch dies bald unmöglich. Was sollten also die machen, die ohne Erwerb und gesichertes Einkommen waren? In ihren abgetragenen Soldatenmänteln, oft ein Kind an der Hand, blass, abgezehrt und die ernsten Augen voll Hoffnungslosigkeit. Manch alten Frontkameraden erkannte ich unter diesen traurigen Gestalten. Bald entstanden Krawalle. Lebensmittelgeschäfte wurden achtlos geplündert und Dienstgebäude belagert. Auf dem Postplatz gab es bei Schießereien Tote und Verwundete. Im krassen Gegensatz zu diesem Elend standen die überfüllten Gast- und Vergnügungsstätten, wo all die, die es sich noch leisten konnten, die Misere wegzufeiern versuchten. Viele Ausländer hielten sich in der Stadt auf, darunter besonders Tschechen, die mit ihrer hoch im Kurs stehenden Valuta eine Menge deutscher Waren einkauften und über die Grenzen schmuggelten. Es kam auch vor, dass tschechische Käufer ihre abgetragenen Kleider in den Geschäften hinter dem Vorhang ließen und völlig neu ausstaffiert den Laden verließen. Inzwischen war Hitler an die Macht gekommen. Wir Berufsbeamte, besonders die der staatlichen Verwaltung, hatten in der vorhergehenden Zeit, in der es zuletzt 36 Parteien gegeben hatte, schwer zu leiden gehabt. Die linksgerichteten Parteien bekämpften uns als volksfremd. In leitende Stellen stiegen wir nicht auf. Sie blieben kommunistischen oder sozialistischen Parteimitgliedern vorbehalten, die die dafür erforderliche Eignung und Befähigung in vielen Fällen nicht hatten. Hitler hingegen verkündete die Schaffung des Berufsbeamtentums und die Beseitigung der Parteienherrschaft, vor allem aber die Beseitigung der Standes- und Klassenunterschiede. Jeder Befähigte, gleich ob arm oder reich, sollte Aufstiegsmöglichkeiten zu den höchsten Stellen haben. Diesen Versprechungen glaubten viele. Sie gaukelten die Hoffnung auf eine bessere Zukunft vor, und daran klammerten sich die Menschen wie an einen rettenden Strohhalm. Da ich mich bei Besprechungen wiederholt gegen jegliche Gewaltanwendung bei polizeilichen Vernehmungen und vor allem gegen jegliche Art der Folter ausgesprochen hatte, fühlte ich bald, dass ich bespitzelt wurde. Später erfuhr ich, dass jemand Bericht über mich an die Führung der SS, der die Polizei unterstellt war, erstattet hatte. Ich galt als politisch verdächtig, zumal ich unter anderem einen aus einem Konzentrationslager entlassenen Mann und vielen anderen Menschen zu ihrem Recht verholfen hatte. 1934 wurde ich von Himmler persönlich aus dem Polizeidienst entfernt und an die Kreishauptmannschaft strafversetzt. In einen Machtkampf verstrickt, trennte Himmler sich zu dieser Zeit von allen Personen, die ihm nicht loyal erschienen. Mit seiner Ernennung als Reichsführer SS hatte Himmler 1934 den höchsten Dienstgrad innerhalb der SS erhalten und war ab dann nur noch Hitler persönlich verantwortlich. Ich hatte in den vergangenen Jahren der Sorgen und Ärgernisse einige wenige Menschen kennengelernt, die ich sehr schätzte. Im Umgang mit ihnen konnte ich offen sprechen und auch ihre Nöte erfahren. Zu meiner starken dienstlichen Beanspruchung bildete der Verkehr mit gleichgesinnten Menschen für mich einen wohltuenden Ausgleich. Neben Professor Ufer und Paul Paulsen pflegte ich vor allem intensiven Kontakt zu Arno Drescher. Mit ihm, der ebenfalls in Auerbach geboren und ein Schüler meines Vaters gewesen war, verband mich eine besondere Freundschaft, die bis zu seinem Tod andauern sollte. 1920 erhielt Arno eine Professur an der Staatlichen Akademie für Kunst und Gewerbe in Dresden. Später war er Direktor der Staatlichen Akademie für Grafische Künste und Buchgewerbe in Leipzig. Arno entwarf unter anderem Banknoten für die Deutsche Reichsbank, Briefmarken, Plakate, etwa das Ausstellungsplakat für die 1936 in Dresden stattfindende erste Reichsgartenschau, Signets und Firmenlogos, unter anderem das frühere Markenzeichen der Automobilmarke Audi, die Kühlerfigur, das Logo für Haches Schokolade und diverse Schriften für verschiedene Schriftgießereien. Seine grafischen Werke stellte er zusammen mit Künstlern wie Erich Heckel, Karl Hofer, Oskar Kokoschka, Max Liebermann, Emil Nolde, Max Pechstein, Christian Rohlfs und anderen aus. Ich war Pate des jüngsten Sohns Christoph und fühlte mich bei meinen Besuchen in ihren Heimen in Blasewitz, Dolkewitzer Straße 17, einem früheren kleinen Gutshofe mit Garten an der Elbe, später in der Löbauer Straße, besonders wohl. Es war eine geruhsame Entspannung in einer politisch stark bewegten, aufgewühlten Zeit. Im Dreschersche Haus lernte ich geistig interessante Menschen kennen, den leider früh verstorbenen Kunstmaler Arthur Ahnert und den Arzt und Dichter Dr. Konstantin von Kügelgen. Dieser war ein feinsinniger Mann, Rohköstler und fanatischer Alkoholgegner. Im Dreschersche Haus wurde viel musiziert. Konzertmeister Rainer von der Staatskapelle, ein vogtländischer Landsmann, erfreute uns an seinem Violinspiel. Auch Arno geigte oft zusammen mit seiner Tochter Christine. Und wenn ich allein zu Gast war, begleitete ich Arno und Christine am Klavier. Mit Arno durchwanderten wir oft die Gerstdorfer Gegend. Dabei malte und skizzierte er. An anderen Tagen besserten wir gemeinsam schadhafte Stellen im Hause aus und malten Zimmer an, auf dem Kopf Papiermützen und Schürzen umgebunden.